Es wird Winter. Habt ihr schon eure Reifen gewechselt? Ich nicht. Ich habe meine Reifen wechseln lassen. Ich mache das nämlich nicht selber. Und wenn mein Auto kaputt ist, kann ich es auch nicht reparieren. Und sogar mein Fahrrad bringt mich an meine Grenzen und ich bringe es immer wieder auch in die Werkstatt. Meine Frau hat das deutlich bessere mathematische Verständnis als ich. Deutlich besser. Und ich habe eine sehr, sehr niedrige Frustrationstoleranz, wenn es darum geht, handwerkliche Projekte anzupacken, weil ich nichts kann und dann sehr schnell sehr aggressiv werde, wenn was schief geht. Und ich kann keinen Nagel wirklich gerade in die Wand schlagen, aber ich kann ihn in die Wand quatschen. Das kriege ich hin. Ganz viele männliche Eigenschaften, die klassisch männlich sind, erfülle ich nicht. Dafür habe ich einige, die eher typisch weiblich sind. Ja, das Nagel in die Wand quatschen. Man sagt ja, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Ich bin eher auf der Wörterbuchseite. Ich komme sehr gut an meine Gefühle ran. Ich kann die auch benennen. Ich kann darüber reden. All diese Sachen. Und die Frage nach dem, was ein typischer Mann, eine typische Frau ist, ob ich mit diesem Mangel an männlichen Eigenschaften überhaupt ein echter Mann bin, war in manchen Phasen meines Lebens wirklich krisenhaft für mich. Denn daran hängt ja auch meine Identität. Wer bin ich? Bin ich gut genug? Kann ich meine Rolle, die Gesellschaft mir zugewiesen hat, die vielleicht auch Gott mir zuweist, dann überhaupt wahrnehmen, einnehmen? Wenige Themen haben in den letzten Jahren in der Gesellschaft so eine Fahrt aufgenommen, wie das Thema Geschlechtsidentität, Mannsein, Frausein. Wenig ist medial so gepusht worden. Lest euch ganz normale Zeitungsartikel durch. Da finden wir die gendergerechte Sprache mit Sternchen, Untenstrich, Lücken oder innen, außen, keine Ahnung was. Man möchte ja niemanden ausschließen. Man möchte ja alle Leute mitnehmen. In München war ich in einem Museum, wo ich zum allerersten Mal eine genderneutrale Toilette gesehen habe. Das ist nicht etwa eine Toilette, wo Männer und Frauen gemeinsam, also oder nacheinander oder egal wer drauf darf, sondern es gab eine Männertoilette, es gab eine Frauentoilette und es gab eine Toilette für die, die sich nicht festlegen wollen. Und allen Ernstes, seit dem 1. August ist das Gesetz in Kraft und ab dem 1. November ist es dann verpflichtend. Ich könnte morgen einfach so zum Standesamt gehen und sagen, ich bin eine Frau. Diese Willenserklärung reicht ab sofort in Deutschland aus, um mein Geschlecht offiziell zu ändern. Und damit dürfte ich dann, wenn ich es richtig verstehe, in die Damenumkleide, in die Damensauna und auch in allen Sportarten mich als Frau anmelden und da mich, also Esther, das, was du eben gesagt hast, das ist rein gesetzlich jetzt bald nicht mehr so, auch beim Schwimmen in der Staffel nicht mehr. Und das sind Dinge, das zieht was nach sich, das können wir, glaube ich, noch gar nicht abschätzen. Und das treibt dann manchmal auch Blüten, die man sich fast nicht mehr vorstellen kann. Ich habe eine Reportage gesehen, wo eine junge Frau interviewt wurde. Ich vermute, war in Berlin und die wurde gefragt, ob sie denn ein Mann oder eine Frau ist. Und sie meinte, nee, sie identifiziert sich jetzt nicht als Mann oder Frau, sie identifiziert sich auch nicht als Mensch, sondern sie ist ein geschlechtsneutraler Silberfuchs. Ich habe die versteckte Kamera gesucht. Und solche Fälle sind es, und eure Reaktion gerade zeigt es, die ein echtes Problem für uns sind. Weil diese Extremen, die wir wahrnehmen, die führen dazu, dass wir denken, na ja, das sind halt ein paar komplett abgedrehte Spinner, die kann man nicht ernst nehmen, das betrifft uns ja gar nicht. Aber es betrifft uns. Es betrifft uns ganz enorm. Wahrscheinlich noch mehr, wenn wir jetzt hier in der Großstadt leben würden. Auf dem fränkischen Dorf braucht ja alles so ein bisschen länger, bis es mal angekommen ist. Aber auch hier macht das schon was mit uns, weil viele Medien sehr, sehr positiv darüber berichten. Wenn du an den meisten deutschen Hochschulen studieren willst und bestehen möchtest, musst du genderneutrale Sprache verwenden. Es geht gar nicht anders. Und weil es was mit uns macht. Ich habe mich neulich zum ersten Mal ertappt, dass ich Studenten, nicht mehr Studenten, sondern Studierende gesagt habe. Obwohl das sprachlich kompletter Blödsinn ist, aber es macht was mit mir, dass alle so reden. das beeinflusst mich immer mehr und das wird uns als Gemeinden immer mehr beeinflussen. Darum ist es wichtig, dass wir über dieses Thema reden, dass wir da drauf gucken, was wir darüber denken, wie wir damit umgehen. Und mir ist eines ganz wichtig. Ich möchte mich heute bei allem, was ich sage, über niemanden lustig machen. Das ist gerade bei der Dame mit dem Silberfuchs so ein bisschen passiert. Und das will ich nicht. Und sollte das jemand gerade so aufgefasst haben, tut mir das enorm leid. Ich möchte Menschen ernst nehmen, ich möchte uns ernst nehmen, ich möchte Leute ernst nehmen, die anders denken als wir. Und ich möchte mir angucken, was sagt Gott zu diesem ganzen Thema? Wie gehen wir als Christen damit um und wie können wir Menschen in diesem Bereich begegnen? Wie möchte ich vorgehen? Am Anfang ein kurzer, ganz kurzer Ausflug in die Statistik. Dann schaue ich mir die Fragestellung nochmal an, weil wir merken, dass wir eigentlich zwei Fragestellungen vor uns haben. Und die gucken wir uns dann beide an mit dem biblischen Befund und wie wir damit umgehen. Dabei werden wir auch immer wieder Themen der Biologie und der Soziologie streifen. Ich bin kein Biologe. Ich bin kein Soziologe. Ich bin Theologe. Ich habe ganz viel zu dem Thema gelesen. Ich versuche, das verständlich und korrekt wiederzugeben. Es gehört zu diesem Thema einfach mit dazu. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, seit meiner Predigt zum Thema Lebensethik vor einigen Jahren hatte ich vor keiner Predigt mehr so viel Bammel in der Vorbereitung, wie auch in diesem Moment, wo ich jetzt hier stehe und sie halte. Diese Predigt wird ins Internet übertragen. Und das, was ich heute sagen werde, widerspricht unserem gesellschaftlichen Mainstream. Und es hat schon deutlich weniger gereicht, um einen Shitstorm abzubekommen. Aber nicht nur das. Ich weiß auch, dass manche Christen, vor allem die, die eher in progressiveren Ecken der Gemeindelandschaft unterwegs sind, Probleme damit haben werden, was ich heute sage. Und ich habe lange damit gerungen, wie ich das mache und was ich hier mache. Es ist mir wichtig, liebevoll zu reden. Das habe ich schon gesagt. Es ist mir wichtig, aber auch klar und deutlich zu reden. Weil ich habe erlebt, an dem Beispiel am Anfang habt ihr es gemerkt, dass die Freiheit, die wir in Christus haben, mich aus der Enge von irgendwelchen gesellschaftlichen Stereotypen herausgeführt hat und mir gezeigt hat, dass Gott viel, viel größer ist, wenn es um das Thema Mann und Frau geht, als wir immer denken. Die Gesellschaft hat das Gefühl, wir führen das eng und sie führen mit 53 Geschlechtern in die Weite. Nee, unser Gott führt in die Weite und das möchte ich euch heute zeigen, dass die Freiheit, die wir in Christus haben, auch hier zählt. Und ich möchte dieses heiße Eisen mutig anpacken, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns da klar sind, was Gott in seinem Wort dazu zu sagen hat. Also, legen wir los mit der angekündigten kleinen Vorrede. Also alle haben jetzt voll Lust, da voll durchzustarten. Ich bremse euch direkt wieder aus, indem ich mit der Statistik anfangen muss. Das muss ich nämlich, weil ansonsten könntet ihr mich gleich total einfach aushebeln. Ich werde heute ganz viel in Verallgemeinerungen reden. Ich werde sagen, Männer sind so und so und Frauen sind so und so. Immer wieder. Und ich werde garantiert Themen treffen, die bei euch anders sind. Und dann könntet ihr sagen, na schau, stimmt gar nicht, ist bei mir anders, du hast nicht recht. Ich mache es an einem Beispiel. Männer haben mehr Muskelmasse und mehr Kraft als Frauen. Das ist so. Meine Frau hat eine deutlich höhere Griffkraft als ich. Wir haben das mal an so einem Gorillameter im Zoo getestet. Als die umstehenden Leute gesehen haben, was meine Frau für eine Kraft in der Hand hat, sind sie alle bleich geworden, haben mich bemitleidet. Der Fakt, dass meine Frau eine höhere Griffkraft hat, könnte ich sagen, seht ihr, stimmt überhaupt nicht, dass Männer stärker sind als Frauen. Und hier kommt die Statistik ins Spiel. Und zwar, das hier. Eigentlich müsste ich Carina jetzt vorholen, die kann das besser erklären als ich. Das ist die gaußsche Normalverteilung. Sieht erstmal kompliziert aus. Ich mache das mal am Beispiel Körpergröße für euch deutlich. Das hier ist der Durchschnitt. Und wir sagen Körpergröße, der durchschnittliche Mensch ist 1,75 Meter groß. Dann sagt die gaußsche Normalverteilung, knappe 68% der Menschen liegen in diesem Bereich. Also 68% der Menschen sind zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Irgendwo hier. Es gibt Menschen, die sind über 2 Meter. Die liegen dann hier. Das sind 0,13% der Menschen. Und es gibt auch Menschen, die sind viel, viel kleiner als der Durchschnitt. Die sind nur 1,45 Meter. Das sind die hier. Ja? Auch nur 0,13%. Aber wenn ich einen beliebigen Menschen rausziehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem großen Bereich sich bewegt, ungefähr bei 68%. Wenn ich jetzt diese Normalverteilung kann ich auf so gut wie jedes Thema anwenden und sie stimmt immer. Je größer die Zahl der Gruppe ist, desto öfter stimmt sie auch, desto genauer ist sie, das Gesetz der großen Zahl. Wir machen es mal am Beispiel Körpergröße weiter. Wenn ich jetzt meine Freundin Grit, die einige von euch erkennen, damals hieß sie Eppendorfer, jetzt heißt sie Schädlinski, hier auf die Bühne bitten würde und ich würde die Aussage treffen, und die ist korrekt, Männer sind größer als Frauen, dann sähe ich ganz schlecht aus. Ich bin 1,82 Meter und Grit ist 1,88 Meter groß. Ja, da sähe ich ganz schön klein aus. Aber rein statistisch ist es so. Das sind zwei von diesen Kurven, die ihr gerade gesehen habt. Die blauen sind die Frauen und die roten sind die Männer. Und hier sieht man, rein statistisch sind Männer größer als Frauen. Ja, es gibt den Bereich, es gibt Männer, die sind kleiner als manche Frauen. Das gibt es. Aber wieder, wenn ich eine ganz große Gruppe nehme, einen Mann und eine Frau rauspicke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann größer ist als die Frau, sehr hoch. Also, wenn ihr nachher in der Predigt bei irgendwelchen Aussagen stolpert und sagt, aber bei mir ist das anders, ja, wenn ich über Muskelkraft rede und du sagst, meine Nachbarin ist aber viel stärker als ich, dann ist es okay. Dann ist es in dem Fall auch völlig normal. Aber im Allgemeinen, statistisch stimmen diese Aussagen, musst dich dann also nicht aufregen, sondern kannst durchatmen und mir weiter zuhören. Genau, soweit erstmal, damit wir uns verstehen. Und jetzt können wir den ersten Schritt wagen. Wir gucken uns mal die Ausgangslage an oder die Frage, wo liegt denn überhaupt das Problem heute? Bei der Frage, was ist in Gottes Augen ein Mann oder eine Frau? Oder gibt es denn da Unterschiede? Oder ist alles gleich? Gibt es verschiedene Ebenen, über die wir reden müssen? Bis vor 20 Jahren war die Antwort eigentlich ziemlich klar. Esther hat sie eben in ihrer Moderation gegeben. Ein Mann ist jemand, der ein XX-Chromosom hat und das äußert sich an männlichen Geschlechtsmerkmalen. Andersrum, danke, ich wollte gucken, ob ihr aufpasst. XY, genau, Männer können das, ja. Eine Frau ist eine Frau, eine Frau ist ein Mensch mit einem XX-Chromosom, äußert sich dann an weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Das war immer so. Vor 100 Jahren hat man jetzt mit den Chromosomen noch nicht gewusst, da hat man es dann nur an den Merkmalen gemacht. Bis auf kleinere Ausreißer und Verwirrungen ist es in der Menschheitsgeschichte klar gewesen, dass daran erkennt man einen Mann, daran erkennt man eine Frau. Die Frage war vielmehr, wie ist denn ein Mann? Was ist denn eine Frau vom Verhalten her? Es geht da vielmehr um die Rollenbilder, um die Frage, was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich? Und das war bei weitem nicht immer gleich. Da gibt es ganz witzige Geschichten, wie sich das im Laufe der Geschichte so verändert hat. Heute sagen wir, Männer sind die mit dem höheren Sexualdrang. Ja, der Mann ist der, der immer kann, die Frau will nie und so ist das eben. Im Mittelalter war das genau andersrum. Da war die Frau das triebgesteuerte Wesen, weil sie war schwach und ihren Gelüsten ausgeliefert und hat den armen Mann dann zu Sachen verführt, die der eigentlich gar nicht will oder wie auch immer. Das sieht man ja auch daran, wer ist in der Bibel verführt worden? Es war Eva, die von der Schlange die Frucht bekommen hat und dem nachgegeben hat. Also da war das gesellschaftliche Bild klar, die Frau ist die Triebgesteuerte und der Mann ist der Keusche. Hat sich ein bisschen verändert. Ja, also das ist durchaus, diese Zuschreibungen wandeln sich. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind dann zwei Frauen auf den Plan getreten, Simone de Beauvoir und Judith Butler. Die haben die Soziologie, könnte man glaube ich sagen, auf den Kopf gestellt. Die haben nämlich angefangen mit Geschlechterforschung und haben sich angeguckt, ja, wie ist denn das mit dem biologischen Geschlecht, auf Englisch Sex, und dem gesellschaftlichen Geschlecht, auf Englisch Gender. Bisher war klar, dein biologisches Geschlecht entspricht deinem gesellschaftlichen Geschlecht. Wenn du männliche Geschlechtsmerkmale hast, dann bist du ein Mann. Und die Genderforschung sagt, Moment. Das, was wir gesellschaftlich als typisch männlich, typisch weiblich sehen, das ist ja nur soziologisch und nur gesellschaftlich geprägt. Nur weil du biologisch ein Mann bist, musst du dich noch lange nicht wie einer verhalten. Und damit haben die ganz viel richtig und ganz viel gut gemacht. Denn diese ganzen Studien, diese Forschungsrichtung ist eine Antwort auf sehr negative männliche Sicht auf Dinge, wo Frauen wirklich unterdrückt und missbraucht wurden. Und da wird reagiert. Dummerweise mit zu viel Schwung. Und man kippt von der anderen Seite so ein bisschen vom Pferd. Und diese Forschung, dieses Studienfach treibt unglaubliche Blüten in unserer Gesellschaft. Das breitet sich aus über die Medien und macht auch für Kirche und Gemeinde vor Gesellschaft nicht Halt. Angefangen von Sprache, von dem Umgang miteinander, von ganz vielen Dingen. Wir können uns dem nicht entziehen. Und in diesem Kontext der Genderforschung ist die Frage nach, was ist typisch männlich und typisch weiblich, vollkommen überholt. Die ist vollkommen abstrus. So etwas müssen wir gar nicht erst stellen. Darum merkt ihr, haben wir hier mit zwei verschiedenen Themen zu tun. Und ich möchte mir diese beiden Fragekomplexe jetzt mit euch angucken. Immer zuerst mit einer biblischen Grundlage und dann gucken, wie gehen wir als Christen mit dem Thema um. Genau, und wir legen los mit der Frage nach Gender und Sex. Die Gender-Theorie behauptet, extremst verkürzt jetzt mal gesagt, es ist alles nur konstruiert und wir können unser Geschlecht frei wählen und sind da nicht festgelegt von unserem biologischen Geschlecht. Was sagt die Bibel dazu? Damit fangen wir an. Kann ich ganz schnell machen? Gar nichts. Die Bibel kennt das Thema Gender-Theorie nicht. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Die Bibel sagt auch nichts zum Thema Kartoffelessen, Telefonieren oder E-Mail schreiben. Nur weil das Thema nicht erwähnt wird, heißt es nicht, dass es für Christen verboten ist oder es nichts dazu zu sagen gibt. Wir müssen halt nur ein bisschen tiefer gucken. Den zentralen Vers dazu finden wir ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Wir entdecken hier zwei wichtige Fakten. Das Thema mit dem Ebenbild, das ist auch noch wichtig, das lasse ich jetzt mal weg, das kommt nämlich nachher nochmal. Zwei Fakten. Erstens, der Mensch ist in seiner Leiblichkeit, in seinem, wie er vom Körper, von seiner Biologie her geschaffen ist, eine gute Erfindung Gottes. Er ist nicht made in Germany, sondern made by God. Und das ist nochmal ein deutlich höheres Qualitätsmerkmal. Er bekommt als einziger Teil der Schöpfung das Prädikatsurteil sehr gut. Das war in der Kirchengeschichte immer schon wichtig zu sagen, da hat man den Körper eher abgelehnt. Nein, wir sind in unserer Körperlichkeit, so wie wir sind, sehr gut geschaffen. Gott hat sich uns ausgedacht, er hat uns designt, er hat uns entworfen, konstruiert und das ist richtig, richtig gut so, wie es ist. Und das Zweite ist, Gott hat den Menschen in zwei Kategorien geschaffen. Und das ist nicht groß und klein, das ist nicht blond oder brünett, sondern die beiden Kategorien, die wir hier finden und die sich durch die gesamte Bibel ziehen, sind männlich, weiblich. Das ist das, wie Menschen vom Anbeginn der Schöpfung eingeteilt worden sind. Und zwar nicht, weil sich der Mensch das so ausgedacht hat, sondern weil der Schöpfer das so angelegt hat. Es gibt ganz viele Merkmale, wie wir Menschen uns unterscheiden. Ja, es gibt zig Haarfarben, es gibt zig Schuhgrößen, keine Ahnung was. Aber das Kernmerkmal, was den Menschen wirklich unterscheidet, ist Mann und Frau. Zwei Kategorien. Mehr sagt die Bibel nicht zum Thema Geschlechtlichkeit. Ich möchte einen Schritt weitergehen und mir die Biologie und die Soziologie nochmal mit euch angucken. Das gehört zum biblischen Befund dazu. Warum, werdet ihr gleich merken. Unser Umfeld prägt uns, ob wir das wollen oder nicht. Wenn du viele Medien aus dem gesellschaftlichen Mainstream oder noch weiter links davon liest, kannst du diesem Thema nicht entkommen. Wenn du in einer größeren Stadt lebst, kannst du dem Thema nicht entkommen. Wenn du an der Universität studiert hast in den letzten paar Jahren, kannst du diesem Thema nicht entkommen. Und man hat das Gefühl, das ist wirklich so. Und jeder müsste eigentlich so denken, weil alle Menschen um mich herum so denken. Das ist, was man neudeutsch mit Bubble bezeichnet. Alle in meiner Blase, in denen ich drin bin, gehen davon aus, dass es 53 oder mehr Geschlechter gibt. Auch Facebook sagt das ja. Und du hast das Gefühl, wer das nicht so sieht, ist unnormal. Und wenn ich das nicht so sehe, bin ich auch unnormal. Aber das ist nicht so. Es gibt ein schönes Experiment, wo man eine Gruppe von 100 Menschen in einen Raum gestellt hat. Und diese 100 Menschen sind sehr divers. Also von alt bis jung, von schwarz bis weiß, von sehr künstlerisch, sehr traditionell angezogen. Also wirklich ganz, ganz bunte Mischung. Und dann hat man eine andere Gruppe von Grundschülern in den Raum geholt und hat gesagt, bitte teilt diese 100 Erwachsene auf in logische Gruppen. Keine Vorgabe wie viele, keine Vorgaben wonach. Erste Runde, die Leute standen einfach so da. Und über 70% der Grundschüler haben diese Menschen in zwei Gruppen eingeteilt. In Mann und Frau. Manche haben sich daran versucht, das noch ein bisschen feiner aufzuteilen. Kam mal mit 3, 4, 5 Gruppen raus, wo dann noch mehr auf Haarfarbe oder Hautfarbe oder Alter nochmal bemacht wurde. Aber der Großteil waren zwei Gruppen. Dann hat man die Aufgabe neu gestellt und hat die 100 Leute sich ausziehen lassen, bis auf die Unterwäsche. Und hat den Schülern dieselbe Aufgabe gestellt. Und jetzt waren es fast alle Kinder, die zwei Gruppen gebildet haben. Mann und Frau. Und wenn wir uns die verschiedenen Kulturkreise in der Welt angucken, überall, ich würde sagen, das ist mit bei Statistik, fast überall, teilen Menschen andere Menschen in zwei Gruppen ein. Männlich und weiblich. Erkennbar nach äußeren Merkmalen. Das ist das, was normal ist. Auch in der Soziologie. Und das müssen wir erstmal festhalten. Das ist das, was wir in der Bibel finden und was wir in der Welt wiederentdecken, weil der Schöpfer es in uns hineingelegt hat. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Biologie. Was bestimmt uns? Unsere Hormone. Und so ziemlich wenig anderes. Was diese Hormone in uns machen, das ist total faszinierend. Männer und Frauen haben unterschiedliche Hormone. Ich gehe hier nicht in die Tiefe. Frauen sind da deutlich komplexer. Da schwankt das zyklisch und ist deutlich komplizierter als bei den eher simplen Männern, was Hormone angeht. Aber das bestimmt uns. Das bestimmt die Art, wie wir aussehen. Es bestimmt die Art, wie wir uns verhalten. Es bestimmt die Art, wie wir denken. Und da können wir erstmal überhaupt nichts dagegen machen. Das fängt beim Körperbau an. Der Prozentsatz an Muskelmasse oder Körperfett, den Männer und Frauen haben, ist unterschiedlich. Und das liegt an den Hormonen, die das machen. Ich habe das in meinem Video am Donnerstag gesagt, ich habe noch nie einen Laufwettkampf gewonnen. Noch nie. Obwohl ich viel trainiere. Würde ich aber mit meinen Leistungen bei den Frauen mitlaufen, wäre ich fast immer auf dem Podest. Und meistens würde ich den Lauf sogar gewinnen. Und das liegt dann daran, nicht, dass die Frauen zu doof wären zu laufen und nicht so toll, sondern einfach, weil ich körperlich andere Voraussetzungen habe, mehr Muskeln, anders gebaut bin. Auch das Thema Motivation, Wettkampf, sich messen, liegt in den Hormonen begründet. Es gab mal einen Wettkampf zwischen Serena Williams, damalige Nummer 1 der Tenniswelt, gegen einen anderen Tennisspieler. Ich glaube, er war die Nummer 102 der Männer. Wisst ihr, wie dieses Spiel ausgegangen ist? 6-0, 6-0. Für den Mann. Ein durchschnittlicher, eher unterdurchschnittlicher Profi gegen die beste Frau der Welt. Und die hat überhaupt kein Land gesehen. Einfach weil die der Kraft und der Ausdauer eines Mannes nichts entgegenzusetzen hatte. Warum gehört das jetzt zum biblischen Befund? Wir sind eine gute Schöpfung Gottes. Gott hat uns mit Hormonen gemacht. Und wenn die uns so sehr bestimmen, dann deshalb, weil Gott es wollte, dass wir so ticken, dass wir uns so bewegen. Also, alles in allem kann man zusammenfassend sagen, wir sind als Mann und Frau in unserer Zweigeschlechtlichkeit geschaffen. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit dieser Diskrepanz, dass es da eine gesellschaftliche Strömung gibt, die sagt, Geschlecht ist alles wurscht und diesen biblischen Befund von gerade? Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile so gut, dass ihr wisst, dass ich sehr langsam darin bin, zu schimpfen oder einseitig auf Leute draufzuhauen, das werde ich auch jetzt nicht tun, und immer versuche, ausgewogen zu sein. Aber hier kann ich nicht anders als zu sagen, als Christen können wir nicht anders als zu sagen, die Gender-Theorie ist unbiblisch und sie widerspricht dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Bei allem, was ich eben auch gesagt habe, dass sie den Finger in Wunden gelegt hat, dass sie gute Ansätze hat, um Missstände zu korrigieren. Die Blüten, die sie treibt, sind mit unserem Glauben in meinen Augen nicht vereinbar. Es ist nicht zusammenzubringen. Und ich glaube, dass wir uns als Christen diesem Wahnsinn entgegenstellen müssen. Dass wir als Gemeinden nicht zulassen dürfen, dass diese Ideologie hier Fuß fasst. Und sie tut das nicht mit einem großen Knall, sondern sie tut das ganz leise, still und heimlich, Tröpfchen für Tröpfchen. Und vielleicht sogar noch mehr, vielleicht müssen wir Christen noch mehr aufstehen und gesellschaftliche Gegenpole setzen, um zu zeigen, ey, es gibt auch noch Menschen, die das anders sehen und das aus einem ganz guten Grund. Und mir ist bewusst, es gibt Fälle, es gibt Menschen, da passt das vielleicht schon rein körperlich nicht mit dieser Eindeutigkeit. Da gibt es Störungen bei den Hormonen, da gibt es psychische Probleme, die diese Zuordnung zu Mann und Frau erschweren oder sogar unmöglich machen. Das gibt es wirklich, dass Menschen sich im falschen Körper fühlen, dass da biologisch etwas nicht stimmt. Und das ist dramatisch für diese Menschen. Und das müssen wir ernst nehmen. Und das müssen wir ermöglichen, dass diese Menschen die bestmögliche Hilfe medizinisch, seelsorgerlich, psychologisch bekommen, die es nur gibt. Ich bin so dankbar, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben, dass wir das anerkennen können und dass wir da Menschen helfen können. Und ich muss trotzdem hier ein ganz großes Aber sprechen. Denn das darf nicht dazu führen, dass wir jungen Menschen eine Wahlmöglichkeit aufdrücken, die sie kaputt macht, die es eigentlich überhaupt nicht gibt. Ich habe jetzt knapp 20 Jahre Berufserfahrung und habe viel Zeit mit jungen Menschen gearbeitet. Ich habe an massenhaft Kindern erlebt, was die Pubertät aus einem Menschen machen kann. Das ist eine tierisch anstrengende Zeit. Das wissen alle Eltern, die das schon mal durchhaben. Das wissen alle, die selber eine Pubertät durchhaben. Da steht alles Kopf. Die Hormone toben durch den Körper. Man weiß nicht, wo oben und unten ist. Man kommt mit der eigenen Identität und Sexualität nicht mehr klar. Man weiß, ja, ich saß immer im Jugendkreis oder im Teenkreis und habe mir gedacht, boah, Junge, bin ich froh, dass ich da durch bin, dass ich das nicht mehr machen muss. Die haben echt leid getan. Und das ist eine Zeit, die Gott uns zumutet. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Aber wenn wir diesen Menschen jetzt noch sagen, ey, du zweifelst gerade, was du bist, du hast doch alle Möglichkeiten und wenn du sein willst, dann sei doch, was du willst. Und ihnen dann am besten noch medizinisch irgendwelche Hormone verabreichen, um ihr natürliches System zu unterdrücken, damit machen wir Menschen kaputt. Und damit verhindern wir, dass sie sich gesund entwickeln. Und ich habe selber so ein Kind. Ich habe selber ein ganz tolles Mädchen, was von, ich hätte beinahe gesagt, Geburt an mit ihrer Rolle als Mädchen fremdelt. Die das auch schon so formuliert hat. Ich wäre so viel lieber ein Junge. Und die Vorstellung, dass sie in der Schule oder vielleicht schon im Kindergarten zu hören bekommt, ja, ist doch super, wenn du kein Mädchen sein willst, dann sei doch ein Junge oder was ganz anderes, da wird mir schlecht und da werde ich wütend. Das kann doch nicht sein. Die braucht was anderes. Ja, aber was denn? Was ist denn die Alternative? Und das ist eine schöne Überleitung zu meinem nächsten und letzten Punkt. Ich glaube, was wir brauchen und wo wir Christen auch schuldig geworden sind, wir müssen unsere Rollenbilder weiten. Wir müssen den Menschen zeigen, dass Gott so viel weiter und so viel größer ist als diese Engführung von so ist ein Mann und so ist eine Frau. Ich muss meinem Kind zeigen, ey, wenn du lieber Engelbert Strauß-Hosen tragen willst als Kleider, dann kannst du das trotzdem als Mädel tun. Du kannst als Mädel auch gut in Mathe sein, du kannst gut Dinge konstruieren und bauen und musst nicht mit Puppen spielen. Blödsinnige Kategorien. Gottes Vorstellungen von Mann und Frau sind so viel weiter. Und dahin müssen wir kommen, den Menschen zu helfen, ihre Identität, die Gott ihnen gegeben hat, anzunehmen und ein Feld zu zeigen, wie sie diese Rolle gut leben können. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Typisch männlich, typisch weiblich. Und das ist gemein, ausgerechnet heute funktioniert meine Countdown-Uhr da oben wieder und die ist gerade auf rot gesprungen. Ich bin also schon drüber, aber es ist mir jetzt in dem Zusammenhang mal egal, da müsst ihr jetzt mit mir durch. Also, was ist typisch männlich? Was ist typisch weiblich? Und die große Frage ist doch, gibt es da eine biblische Antwort, wo die Bibel sagt, so sind Männer, so sind Frauen, die über alle Kulturen und alle Zeiten hinweg gilt? Ich befürchte, nein. Weil das wäre ganz schön schwierig. Weil die Frage nach dem, was ist ein Mann, wurde 1950 von Christen anders beantwortet als 1800, als 1092, als 350 nach Christus. Im Laufe der Zeit gab es ganz viele verschiedene Ansichten davon. Und dann muss ja eine richtig sein und alle anderen waren immer falsch. Ich glaube, es gibt grundlegende Linien, die wir entdecken können. Kurze Vorbemerkung noch, ich rede jetzt gleich ganz viel von Mannsein. Das betrifft mich deutlich mehr als das Frausein. Ich versuche das ausgewogen zu machen. Liebe Frauen, ich komme immer wieder auf euch zurück. Ihr müsst es so ein bisschen transponieren. Ja, das kriegt ihr hin. Also, was sagt die Bibel zum diesem Thema, was ist ein typischer Mann, eine typische Frau? Wir entdecken, dass wir zwei Linien hier haben. Das eine ist, dass sie sagt, es gibt ganz klare Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber wir werden entdecken, dass sie auch genau das Gegenteil sagt. Das erste ist, die Bibel unterschreibt unterschiedliche Rollen, die sich ergänzen. Der Mann ist in der Bibel vor allem der, der versorgt und schützt. Und die Frau ist eher, die sich sorgt und kümmert. Das ist aber keine biblische Beschreibung im Sinne von ein Regelkatalog, sondern es ist die Beschreibung der antiken Gesellschaft. Das ist nämlich nicht nur bei frommen Kulturen so gewesen, sondern das war ganz allgemein so. Es gab in der Antike gab es zwei Kreise. Es gab den Kreis im Äußeren und den Kreis im Inneren. Der Kreis im Äußeren war alles, was außerhalb des Hauses stattfand. Und da hatte die Frau nichts zu melden. Da war es Aufgabe des Mannes, sich um alles zu kümmern. Das heißt, die Fragen der Politik, die Fragen des Geldverdienens, die Fragen der Repräsentanz nach außen, des Schutzes, das war Aufgabe des Mannes. Und dann gab es den Kreis des Inneren. Das war alles, was sich im Haus abgespielt hat. Und da war die Frau der Chef. Da hatte der Mann oftmals nichts zu melden. Wie die Kinder erzogen wurden, wie der Haushalt geführt wurde, wie das Geld verwaltet wurde. Das war Aufgabe der Frau. Der eine hat versorgt und geschützt, der andere hat gesorgt und aufgebaut. Wie gesagt, das ist erstmal eine Beschreibung der Kultur zur biblischen Zeit. Und nicht eins zu eins einfach übertragbar. Aber wir müssen es festhalten. Wir sind unterschiedlich erschaffen und haben auch unterschiedliche Rollen und Aufgaben, die Gott uns zugewiesen hat. Es kommt jetzt ein Teil, wo ich vor allem über Beziehung spreche. Die Zuschreibungen innerhalb einer Ehe. Wenn du jetzt Single bist, denkst du dir vielleicht, was willst du von mir? Da musst du dich ein bisschen gedulden und probieren, das zu übertragen. Ich komme nachher nochmal darauf, dass das Ganze auch für uns einzeln gilt. Also nur wenn ich jetzt nachher irgendwas sage, wo eine Frau einen Mann braucht, du bist trotzdem eine vollständige Frau, wenn du keinen Mann hast und andersrum. Ja, das ist ganz wichtig. In Epheser 5 finden wir die Beschreibung von einer christlichen Ehe. Und aus diesem Text können wir einiges ableiten. Da heißt es, die Beziehung von einem Mann zu einer Frau ist genauso wie die Beziehung von Christus zur Gemeinde. Und dieser Text ist bei Frauen enorm unbeliebt in der heutigen Zeit. Denn da heißt es, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Und das ist ein Satz, den eine moderne Frau nicht gerne hört. Aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dieser Text sollte den Männern nicht gefallen. Weil er legt damit einen Maßstab an mich an, den ich lieber vermeiden würde. Der ist unglaublich anstrengend. Der bedeutet Arbeit für mich. Denn wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Er ist für sie gestorben. Jesus hat sich selbst aufgegeben für die Gemeinde. Und in dieser Art soll ich für meine Frau sorgen. Soll ich für sie da sein? Soll ich alles für sie tun, bis zur Selbstaufgabe? Das bedeutet es, Haupt zu sein. Nicht Pascha sein, nicht sich bedienen lassen, sondern dienen. Christus ist in diese Welt gekommen, um uns zu dienen. Genauso muss das Haupt der Familie dienen. Und diesen Maßstab, da kann ich, glaube ich, ableiten, dass ich meine Familie führe, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich sie schütze, dass ich sie versorge. Und ich habe das eben schon gesagt in meinem Einstieg. Ich bin kein typischer Mann. Ich bin nicht übermäßig stark. Ich bin kein Adrenalin-Junkie. Ich bin kein Hau drauf. Kann ich dann denn wirklich Mann sein? Kann ich Haupt sein? Und die Antwort ist ja, natürlich, weil es Gott in mich hineingelegt hat. Und nur weil ich als Linkshänder zwei rechte Hände habe und keinen Nagel gerade in die Wand kriege, heißt es doch nicht, dass ich diesen Anspruch Gottes nicht ausführen kann. Vielleicht anders, als es ihr es tut. Aber ich kann es trotzdem tun. Du musst kein Macho sein, um Haupt zu sein. Das sind zwei Dinge, die komplett voneinander getrennt sind. Liebe Frauen, jetzt denkt ihr euch vielleicht, ey, ich kann das aber alles selbst. Ich brauche doch da gar keinen Mann zu. Voll gut. Voll gut, wenn ihr das selber könnt. Ich glaube, das ist in unserer Zeit unglaublich wichtig. Dieses Gesellschaftsmodell, das ich eben beschrieben habe, das gibt's bei uns nicht mehr. Frauen müssen auch in diesen äußeren Kreis raus. Und ihr müsst in der Lage sein, da eure Frau zu stehen. Das ist elementar wichtig und widerspricht nicht der Weiblichkeit. Aber ich glaube, ich behaupte das jetzt mal, wenn ihr in einer Beziehung seid, ihr könnt das alles selber. Aber wenn es abends, nachts im Haus auf einmal ganz komische Geräusche gibt, wer soll nachgucken gehen? Der Hund. Wenn es Ärger mit dem Nachbarn gibt und das dringend mal geklärt werden muss, wer soll rübergehen und dieses unangenehme Gespräch führen? Wenn es mit den Behörden Ärger gibt und die einem das verweigern, was einem zusteht, und man den nächsten Brief und das nächste Ding machen muss, wer soll sich kümmern? Und so weiter. Es geht nicht darum, dass ihr es nicht könnt, aber ich glaube, dass es doch schön ist, wenn es jemand tut. Ich könnte das Ganze jetzt umdrehen. Was ist eine echte Frau? Aber ich glaube, da bin ich die Falsche dafür. Aber ich habe eine schöne Formulierung gefunden. Ich habe gerade gesagt, du musst kein Macho sein, um ein Mann zu sein. Und du musst auch kein Heimchen am Herd sein, um eine echte Frau zu sein. Das sind wieder gesellschaftliche, vielleicht sogar fromme Erwartungen, die kompletter Blödsinn sind. Gottes Ding ist deutlich weiter. Gott hat Dinge in uns hineingelegt, die wir dringend brauchen. Gegenseitig. Auch ohne Ehe bist du ein ganzer Mann, eine ganze Frau. Aber in einer Partnerschaft ergänzt sich diese Unterschiedlichkeit so, dass es dann auch funktionieren kann. Und dann sind wir nämlich jetzt beim letzten für heute. Es ist doch ohne Unterschied. Bei aller Unterschiedlichkeit. Ich habe euch eben gesagt, ich komme auf das Ebenbild nochmal zu sprechen. Mann und Frau sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Und der Mann ist nicht mehr Ebenbild als die Frau. Oder ein perfekteres Ebenbild. Das wurde mit Genesis 2, mit 1. Mose 2 teilweise behauptet. Ja, die Frau ist ja danach geschaffen und aus der Rippe des Mannes genommen. Katastrophale Übersetzung, sollte man nochmal genauer drauf gucken. In diesem Text ist null Minderwertigkeit drin. Sondern Mann und Frau sind beide voll und ganz gleich Ebenbilder des perfekten heiligen Gottes. Und damit absolut gleich in der Würde, in allem. Das merkt man auch im Neuen Testament. In Galater 3 heißt es, in Christus ist es vollkommen wurscht, ob du Mann oder Frau bist. Da sind wir eins. Frauen bekommen denselben Heiligen Geist wie die Männer. Sie bekommen dieselben Gaben wie die Männer. Sie bekommen dieselbe Menge Heiligen Geistes wie die Männer. Gott macht in seinem Reich keinen Unterschied an der Ausstattung, an der Würde, am Respekt, am Wert eines Menschen, egal zu welcher der zwei Kategorien er gehört, wo Gott uns zu geschaffen hat. Wie gehen wir jetzt damit um? Damit bin ich wieder ganz am Anfang. Kann ich ein echter Mann sein, auch wenn die gesellschaftlichen Zuschreibungen nicht passen? Ja, weil Gott mich dazu macht. Ein wahrer Mann ist ein Mann, der Jesus an die erste Stelle setzt. Ein wahrer Mann ist ein Mann, der Gott hingegeben nachfolgt, der sich von ihm unterweisen lässt, der sich von ihm korrigieren lässt, der sich von ihm sagen lässt, wie er mit seiner Frau, mit seiner Familie, mit seinem Gegenüber umzugehen hat. Was ist eine echte Frau? Selbe Antwort. Eine echte Frau ist eine Frau, die Jesus an die erste Stelle setzt, die alles tut, um das, was Gott in sie hineingelegt hat, nach außen zu bringen, die sich annimmt mit dem, was sie ist und nicht sich von der Gesellschaft sagen lässt, wer sie ist. Und das lebt, was Gott in ihr sieht. Ihr merkt, das führt uns weg von diesen gesellschaftlichen Vorurteilen. Die Biologie gibt uns einen Rahmen vor, ganz klar. Du als Frau bist anderen Hormonen ausgesetzt als ich als Mann. Und das ist gut so und das dürfen wir annehmen und dann in einer Weite das Ganze füllen. Denn wir haben mehr als diese traditionell christlichen Rollenbilder und wir haben mehr als diese neuen Möchtegern-Rollenbilder, die uns sagen, wir können alles sein. Die wahre Weite finden wir nur bei Christus. Die stärksten Männer, die findest du nicht im Fitnessstudio. Die stärksten Männer, die findest du auf den Knien in der Gegenwart Gottes. Amen.